Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt dann an den Punkt, wo die offizielle Fragerunde sich langsam abrunden kann. Darf ich mal bitten, dass alle diejenigen, die jetzt öffentlich im Plenum eine Frage stellen wollen, dass die sich melden. Dann legen wir eine Reihenfolge fest. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Beste ist eigentlich für Sie, aber auch für uns alle, wenn Sie Ihre Frage möglichst in einem Satz oder Ihren Kommentar sehr kurz formulieren. Und ich schlage fürs Podium so vor, das Verfahren so vor. Sie nehmen sich dann einzelne Fragen und beantworten sie und nehmen das auch als Gelegenheit für Ihr Schlusswort. Bitte schön.
Ja, also im Gegensatz
zu all den, Ihren Namen am Anfang jeweils.
Mein Name ist Doris Luig. Im Gegensatz zu all den Islamverteidigern und Beschwichtigern, die ich bisher gehört habe, ist der Islam sehr wohl das Problem, weil er eben nicht, so wie vorhin betont wurde, eine Religion ist, sondern eine Weltsicht und eine Weltanschauung, die ich als Frau, als Mensch im 21. Jahrhundert nicht unterstützen kann. Und wenn Herr Bauer vorhin anmerkte und uns von der Frauenbewegung in Ägypten erzählte, wo ich selbst gelebt habe, die anscheinend in den 20er Jahren so groß und wunderbar war, was ist denn aus der Frauenbewegung geworden? Was haben die Frauen denn erreicht? Ich denke, der Islam steht und fällt mit der Befreiung oder mit der Unterdrückung der Frauen. Mhm. Das ist der Punkt.
Dankeschön. Die nächste Frage. Ja, es wird doch langsam emotional. Das ist immer sehr schön. Die Ambiguität soll ja auch die Urteilsfindung betreffen. So, dort hinten war die nächste Meldung. Also hier vorne.
Mein Name ist Rashid Paiva. Ich habe eine Frage an Herrn Bauer. Sie haben von einer Rhetoriktheorie gesprochen. Was ist damit genau gemeint? Können Sie diesbezüglich ein Beispiel geben? Und inwiefern ist diese Rhetoriktheorie in der heutigen Zeit anwendbar bzw. umsetzbar?
Dankeschön. Die nächste Frage.
Mein Name ist Mehrweis Profal. Ich habe auch eine Frage an Herrn Bauer. Als ich sich mit dem Begriff Ambiguität befasst habe, hatte ich eine lebhafte Diskussion mit einem Freund gehabt und es ging darum, ich habe da irgendwas Positives gefunden, was man meistens auch im Islam nicht findet, nach der Definition, die überall herrscht. Und wir kamen zu einem Ergebnis, dass wenn dieses Vielfältigkeit, das beeinflusst auch den Charakter, meine Gedanke war, kann man das auch hier für den Westen auch propagieren, weil dadurch, dass der Mensch, wenn er so diese Ambiguität nachlebt, halt nicht diese Befehle oder dieses nach bestimmte strikte Muster handelt, sondern auch das hinterfragt, wenn man auch den Dritten Reich man so vorstellt, dass man wirklich über die Befehle, die kamen, wirklich hinausgegangen ist.
Mhm. Dankeschön. Die nächste Frage.
Ja, ich habe eine Frage an Frau Amirpour, und zwar war auch in dem Ankündigungstext die Rede von der mittelalterlichen Leseart des Korans, und zwar meines Erachtens auch ein bisschen provokativ formuliert, aber nun gibt es ja auch bestimmte Reformgemeinden, in denen beispielsweise in der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, wo diese mittelalterliche Leseart durch eine der zeitgemäßen, zeitentsprechenden Leseart das so ausgelegt wird. Und meine Frage ist, ist es nicht auch vonnöten, mal das hervorzuheben, um auch bestimmten Problemen halt eine Lösung zu bieten in Deutschland oder auch anderswo? Mhm.
Dankeschön. Die nächste Frage. Und bitte sagen Sie gerne auch Ihren Namen am Anfang oder am Schluss.
Mein Name ist Mohammed Zetti. Ich habe eine kurze, knappe Frage, und zwar: Gehört der Islam nun zu Deutschland oder nicht?
Dankeschön. Also, die nächste Frage bitte.
Mein Name ist Anders Kühne und ich will kritisieren, dass Sie sich bei der ganzen Diskussion darüber, inwiefern ist der Islam nun nur eine Religion und wenn ja, was heißt das, etwas zu einfach gemacht haben, weil ich denke, dass bei der Frage des Verhältnisses von Islam und Gesellschaft doch das Apostasieverbot zu erwähnen ist, was einfach erstaunlich selten in diesen Diskussionen auftaucht. Also der Anspruch der Religion, der meines Wissens auch von den allermeisten Leuten, die sich als Reformmuslime verstehen, geteilt wird, dass es nicht erlaubt ist, als Muslim zu sagen, ich will kein Muslim mehr sein. Und das ist doch die Vorstellung, die wir, wenn wir sagen, wenn wir von Religion reden, normalerweise haben, dass wir auch, wenn wir in eine christliche Familie geboren werden, irgendwann sagen können, ich bin aber kein Christ, oder auch umgekehrt sagen können, ab jetzt bin ich Christ oder ab jetzt bin ich Muslim. Das widerspricht aber der muslimischen Vorstellung vollständig und es ist in allen muslimischen Ländern geltendes Recht, dass das nicht möglich ist.
Gut, danke schön. Die nächste Frage.
Mein Name ist Hartmut Holler. Ich habe die Frage, wie halten es denn die Muslime, die verschiedenen Religionen in den verschiedenen islamischen Ländern mit der Toleranz gegenüber Andersdenkenden, anderen Religionen, zum Beispiel dem Christentum? Es sind ja viele zig Millionen Christen noch unterwegs in Fernost, in Ägypten und in anderen Staaten, Mali und so weiter. Man hört da schlimme Dinge in der öffentlichen Presse, was da passiert. Da Gut. ist keine Toleranz und da sehe ich auch keine Anpassung. Gut. Wie sehen Sie das? Mhm. Danke.
Dankeschön für die Frage. Die nächste Frage bitte. Und das ist auch die letzte Frage.
Mein Name ist Sami Josifov. Ich gehöre zu der jüdischen Religion. Ich habe ein paar Bemerkungen. Und der Islam ist, kommt von den drei abrahamitischen Religionen. Von den drei abrahamitischen Religionen. Der Islam ist erstmal 1400 Jahre alt, der Christentum circa 2000 Jahre und das Judentum 4000 Jahre. Wenn ich mir gucke die Entwicklung des Judentums und des Christentums und vergleiche mit der Entwicklung von Islam heute, sehe ich sehr viele Parallele. Im Christentum haben wir vergessen, dass es gab Inquisition, gab es Kreuzritter, gab es Weltkriege, gab es alle diese Dinge, die auch nicht so schön war. Im Judentum gibt es auch etliche Parallele am Anfang des Judentums. Nach meiner Auffassung müssen wir dem Islam auch die Möglichkeit geben, sich abzureiben mit anderen Kulturen, mit anderen Religionen, und die werden irgendwann auch die Aufklärung haben, die im Christentum übrigens 1800 Jahre hat gedauert. Das betrifft auch den Terror. In alle Religionen gab es Terror. Jetzt ist der Islam an der Drücker. Was Befreiung den Frauen betrifft, ich bitte, wann haben die in Europa, in der Schweiz, erstmal von 6 oder 7 Jahren dürfen die Frauen auch wählen? Da bisschen runtergehen von dem ganzen Druck. Irgendjemand hat früher gesagt, man muss aufpassen, dass der chinesische Drachen aufwacht. China ist aufgewacht, Indien auch, und die ganze Welt zittert.
Okay.
Der Islam ist jetzt am Aufwachen. Lassen wir erstmal die ganze Erfahrungen haben, die andere abrahamitische Religion, meine jüdische Religion und die christliche Religion gemacht haben. Die werden sich irgendwann auch abreiben und etwas nach runter kommen.
Gut. Dankeschön. Das war ein Kommentar, der aber auch zu Antworten herausfordert. Also, wir werden die Meinung nicht nach der Klatschintensität beurteilen, aber zumindest ist es ein Indikator, dass diese Meinung sozusagen wertgeschätzt wird. Wir haben jetzt noch 5 Minuten und wenn ich richtig gezählt habe, waren es 8 Fragen und 3, die darauf antworten. Wenn ich mir aber das Publikum hier angucke, denke ich, leicht überziehen können wir, zumal es dann ja auch Erfrischung gibt und etwas zu essen. Ich würde als erste Frau Amipour bitten, zu einzelnen der Fragen Stellung zu nehmen.
Ich darf mir einfach was rauspicken von dem, was ich gerne möchte. Zum Ersten, ich glaube, Herr Flores hat sehr deutlich gemacht, dass es zwar Muslime gibt, die sagen, es sei alles friedlich und peacey und easy im Islam, dass es aber in der Tat nicht so ist. Das hat er ja nun wirklich sehr stark betont. Und ich glaube, das kann niemand leugnen. Das bezieht sich jetzt im Wesentlichen auf Ihre Frage. Natürlich gibt es Probleme, Aber das gleich so umzumünzen, dass sie sagen, es gibt eine islamische Weltsicht, die man nicht unterschreiben könnte und das hänge alles mit dem Islam zusammen, dann machen sie natürlich gleich wieder das, was auch schon thematisiert wurde auf diesem Podium, dass sie Muslime in eine Ecke drängen, in der sie mit dem Rücken zur Wand stehen und sich eigentlich nur noch verteidigen können und sagen können, was ich jetzt auch tue, ja, so wie sie das beschreiben, ist es aber doch gar nicht. Und das ist aber die falsche Art und Weise, damit umzugehen. Wir wollen ja selber als Muslime auch nicht Apologeten sein und genau diese Zustände verteidigen. Das wissen wir ja selber auch, dass es nicht gut ist und dass vieles falsch läuft. Aber deswegen müssen wir doch trotzdem die ganze Sache differenzierter betrachten, indem wir uns überlegen, wie ist es dazu gekommen, was sind die jetzigen, gegenwärtigen politischen Situationen, durch die so etwas entsteht, was ist die historische Situation, durch die so etwas entstanden ist. Es gibt viele Leute in der islamischen Welt, die sich genau damit beschäftigen, die sagen, es ist nicht der Koran, der bestimmte Dinge vorschreibt oder der diese negative Sicht über die Frauen prädisponiert, sondern es gab eine bestimmte Zeit innerhalb der Exegese, als solche frauenfeindlichen Tendenzen in das islamische Recht hineingelesen wurden, in den Text hineingelesen wurden. Das ist ja ein Diskurs, der stattfindet von Musliminnen, die selber sagen, wir wollen nicht, dass es so ist. Aber indem sie solche Urteile formulieren, pauschal formulieren, nehmen sie uns quasi die Möglichkeit, dass wir so darüber nachdenken und so darüber argumentieren, wie wir das innerhalb einer islamischen Gemeinde tun müssen, tun sollten und auch tun.
Schauen Sie bitte, ich bin ja sehr für den Dialog, aber das kann ja dann nach dem Plenum fortgesetzt werden dann. Also nehmen Sie bitte die Möglichkeit, auch wirklich draußen nicht nur zu essen und zu trinken, sondern dann auch auf Einzelne zuzugehen und zu sagen, und das wollte ich überhaupt immer schon mal sagen, und zwar Ihnen.
Darf ich noch?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das war nur eine Unterbrechung dann.
Zu dem, wo Sie mich direkt angesprochen haben, mit dem mittelalterlich in dem Text. Ich habe den Text gerade nochmal durchgelesen, das steht da nicht drin. Vielleicht gibt es eine andere Fassung, die Sie meinen. Auch da kann ich wenig zu sagen, weil ich den Text nicht geschrieben habe und insofern auch nicht verteidigen könnte. Gerade das kann ich sowieso nicht verteidigen, weil das Mittelalter in der islamischen Welt nun wahrlich eher eine Blütezeit war. Insofern wäre diese Konnotation, es ist ein mittelalterlicher Islam, nichts, was man schreiben sollte, was ich verteidigen könnte. Aber auch da kann ich nur hinzufügen, natürlich gibt es Dinge, die nicht gut sind und die durch viele Diskurse und Reformbewegungen, die diskutiert werden und die sich vermutlich ändern. Und ich glaube, auch das haben wir eigentlich häufig gesagt heute Abend auf diesem Podium, dass der Islam wandelbar ist, dass die islamische Sicht auf Dinge wandelbar ist, dass man die Muslime doch auch einfach mal machen soll, lassen sollte, wie Herr Bauer das formuliert hat eben. Also da, auch da kann ich eigentlich nur wieder anknüpfen. Und der dritte Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Ich kann es nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Es ist mir eigentlich auch völlig egal, ob irgendwer meint, der Islam gehört zu Deutschland oder nicht dazu oder nur ein bisschen dazu oder nur die Muslime gehören dazu. Ich finde, das ist ein Diskurs, der langsam nur noch nervt und vollkommen überbewertet ist. Was nicht überbewertet ist und im hamburgischen Understatement sehr quasi viel zu wenig breitgetreten wurde, ist die Tatsache, dass es hier einen Staatsvertrag geben wird in dieser Stadt. Das sind die Zeichen, die diese Stadt ausgesendet hat in Richtung Muslime, um ihnen zu sagen, ja, ihr seid hier, Leute, die, nicht nur Leute, die bleiben wollen, bauen und umgekehrt, sondern Leute, die Verträge schließen, tun das auch. Ihr seid Teil dieser Gesellschaft und deswegen, weil das so ist, geben wir euch gleichberechtigte Bürgerrechte. Das sind die wirklich wichtigen Dinge, die zählen und die hier gemacht worden sind. Und das ist mir sehr, sehr viel wichtiger als die endgültige Beantwortung der Frage, ob er dazu gehört oder nicht. Das wird er sowieso auf kurz oder lang, da kann man sich sicher sein.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Bauer.
Ja, ich kann... Ich kann leider nicht ausführlich auf die Frage nach der Rhetoriktheorie der Elm al-Balagha eingehen, kann nur sagen, dass viele Elemente der Sprechakttheorie, also man how to do things with words, ja, so ist ja das, was man da in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts anfing, davor weggenommen werden. Also man kann auch, wenn eine Frage gestellt wird, muss nicht unbedingt eine Frage sein, gehört der Islam zu Deutschland? Ist es eigentlich eine Frage oder will man damit eine Aussage treffen? Meistens will man damit eine Aussage treffen. Überhaupt hätte ein arabischer Sprachwissenschaftler diese Frage demontiert. Was heißt denn gehören zu? Ja? Was ist denn der Islam? Und wieso Deutschland und nicht Europa? Ja? Also warum diese provinzielle Einengung? Dann käme ich ganz andere Antworten. Aber ich möchte auch nicht darauf eingehen. Also
indirekte übertragene Bedeutung, eine hochkomplexe Theorie. Ich gebe Ihnen gerne Literaturhinweise, kann jetzt da nicht wirklich drüber eingehen. Ich weiß, wollen Sie was zum Apostasieverbot sagen?
Kann ich dann gerne machen.
Ja, dann muss ich das nicht tun. Dann sag ich noch was zur Frage, ist die Ambiguitätstoleranz ein Vorbild? Das ist, da es sich dabei ja um ein psychisches Merkmal handelt, kann man es ja nicht machen, ja? Also Toleranz ist was anderes. Toleranz heißt einfach, wir lassen das bestehen, was wir eigentlich ablehnen. Aber Ambiguitätstoleranz heißt, wir fühlen uns wohl, wenn wir mit konfliktreichen Dingen konfrontiert werden. Die Psychologen sagen dazu, wenn man ein ambivalentes Verhältnis zu sich selber hat, also mit sich selbst nicht im Reinen ist sozusagen, ja, dann möchte man eine möglichst eindeutige und geordnete und widerspruchsfreie Umwelt haben. Wie man diese gesellschaftlichen Verhältnisse schafft, dass man mit sich selber im Reinen ist, das möchte ich jetzt aber nicht beantworten. Auch da werden wir wieder auf gesellschaftliche Verhältnisse zurückgebracht.
Dankeschön. Ja, vielleicht kurz zur Frage Apostasieverbot und Behandlung von Christen oder Toleranz gegenüber Christen. Apostasieverbot, also das Verbot, den Islam als Religion zu verlassen, gibt es in der Tat in der traditionellen islamischen Rechtsgelehrsamkeit im Fiqh. Allerdings gebunden an eine ganze Reihe von Bedingungen, die es den Leuten ermöglichen, zurückzugehen und so weiter. Also eine ganze Reihe von Einschränkungen ist real in der vormodernen islamischen Geschichte sehr selten angewandt und verstreckt worden. Es gibt, also heute ist es in den meisten islamischen Staaten keineswegs Gesetz, dass der traditionelle Fiqh, also die traditionelle islamische Rechtsgelehrsamkeit, ist nicht staatlich durchgeführtes Recht in den allermeisten islamischen Ländern oder nennen es muslimische Länder. Saudi-Arabien und Iran tun das selektiv, aber normalerweise steht auf Verlassen des Islam keine staatlich durchgesetzte Sanktion. Was es allerdings gibt, ist gesellschaftliche Ächtung in gewissem Maß, also gesellschaftlicher Druck. Und ich kann das keineswegs gutheißen. Das ist scheußlich. Aber so etwas können Sie nicht von heute auf morgen ändern und Sie können es nicht durch Druck von außen ändern. Das ist eine gesellschaftliche Änderung, die da vollzogen werden muss. Etwas Ähnliches gilt für die Behandlung von Christen. In den traditionellen muslimischen Territorien, sagen wir mal, um den Begriff islamische Staaten zu vermeiden, hat es bestimmte rechtliche und praktische Mechanismen gegeben, die den Christen wie anderen anerkannten Nicht-Muslimen keine Gleichheit, aber Sicherheit verschafft haben. Das ist mit dem Umbruch zur Moderne, mit dem Umbruch zur Moderne hat man den Nicht-Muslimen individuelle rechtliche Gleichstellung gegeben, aber eine soziale Emanzipation ist damit in aller Regel nicht verbunden gewesen, jedenfalls keine vollständige, so dass es heute für nicht-muslimische Minderheiten, unter anderem für Christen, in manchen Ländern größere Probleme gab, als es sie zum Beispiel im Osmanischen Reich gab. Aber diese Probleme sind nicht auf den Islam zurückzuführen, das sieht man schon daran, dass es im Osmanischen Reich ja anders war, sondern sind auf bestimmte Konstellationen, die eben nach dem Umbruch zur Moderne entstanden sind, zurückzuführen, unter anderem auf das relativ schlechte Verhältnis Westen, islamische Welt. Das Problem kann auch nur gelöst oder abgemildert werden in der Arbeit an eben diesem Problem und an diesen Konstellationen. Ich habe das versucht in einer Einleitung zu einem Bändchen, das ich mal rausgegeben habe, Behandlung von Christen in der arabischen Welt, zu machen. Ich kann darauf hier nur hinweisen und will damit dann auch Schluss machen. Danke.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte der Referentin, Frau Professor Amipour, und den beiden Referenten, Herrn Professor Bauer und Herrn Professor Flores, ganz herzlich danken. Und zwar Und das offensichtlich nicht nur ich. Sie haben die Möglichkeit, über das hinaus, was hier gesagt worden ist, ja auch weiterzulesen. Das war ja auch der Ursprungsgedanke, mit dem Verlag der Weltreligion zusammenzuarbeiten. Beim Flores ist es so, dass sein Buch, das die alternative Zivilisation oder Barbarei aufzeichnet, und natürlich spielt sich das Argument zwischen diesen Polen ab, dass er sagt, wir müssen uns mit der Realität der islamischen Geschichte und Gegenwart auseinandersetzen, ohne deren problematische Aspekte zu vernachlässigen. Das ist sozusagen das Versprechen dieses Buches. Das Buch von Herrn Bauer bezieht sich am Anfang und am Ende auf den Physik-Nobelpreisträger Max Born, der gesagt hat, dass, und zwar, ich zitiere, ich glaube, dass Ideen wie absolute Richtigkeit, absolute Genauigkeit, endgültige Wahrheit und so weiter Hirngespinste sind, die in keiner Wissenschaft zugelassen werden sollten. Diese Lockerung des Denkens scheint mir als der größte Segen, den die heutige Wissenschaft hervorgebracht hat. Ich glaube, das hat sich sozusagen auch in Ihren Beiträgen nochmal gespiegelt und sollte uns ermuntern, die Frage, was ist Islam, was ist Religion, welche Funktion hat denn Religion und unserer Gesellschaft, die ernst zu nehmen, aber alle Ansprüche sozusagen, das einfach zu beantworten, als nicht sachgemäß zu betrachten. Und als letztes das Buch, das dann erst später sozusagen zum Ihnen zugänglich gemacht wird, von Frau Amirpour, ein Zitat aus dem Schluss. So wie beim Krimi dann, man guckt dann schon mal beim Schluss sozusagen, was ist die Essenz eigentlich? Nur hier ist keiner totgeschlagen worden, sondern hier sind Resultate. Und zwar sehr schöne. Sie schreibt, der Islam ist so wie Regenwasser. Und er hat, als er in der Geschichte an unterschiedlichen Orten Gestalt gewann, die verschiedenen Farben, Geschmäcker und Gerüche der Tradition angenommen, auf die er traf. Das wird auch jetzt wieder geschehen. Mit dem Islam im 21. Jahrhundert, dem Islam in Deutschland, dem Islam in Europa. Ganz herzlichen Dank für die mündlichen, für die schriftlichen Beiträge. Und am Schluss möchte ich Sie im Namen oder stellvertretend für die Udo Keller Stiftung Forum Humanum einladen, mit dem Dank an Herrn Dr. Berntgen, dass wir draußen die Diskussion nicht trocken, auch vielleicht nicht vollmundig, aber doch angeregt und gestärkt fortsetzen können.